Wir haben bei uns auf dem Bibelseminargelände seit einigen Tagen eine Bushaltestelle. Nein, das ist jetzt kein dummer Scherz. Zwei Jungs bei mir aus dem Jahrgang hatten Langeweile und zu viel Zeit und hatten dann die Idee, an einem typischen Treff- und Sammelpunkt, wo man immer wieder rumsteht und auf irgendwen oder irgendwas wartet, einfach ein Haltestellenschild hinzustellen und eine Bank daneben. Ja, wenn man zu viel Zeit zum Warten hat. Und jetzt sitzen da noch öfter als sonst Leute und warten auf die unterschiedlichsten Dinge. Sie warten auf Menschen, mit denen sie verabredet sind, darauf, dass wir endlich zum Mittagessen gehen dürfen oder auch einfach nur darauf, dass irgendwer sich dazusetzt, um sich mit ihnen zu unterhalten. Und wenn man die Leute fragt, was tust du da, warum sitzt du hier, bekommt man grundsätzlich die gleiche Antwort. Ich warte auf den Bus. Und so sitzen sie da und warten auf einen Bus, der vermutlich niemals kommen wird. Aber am Mittwoch, das war sehr cool, saßen wir dort rum und haben einfach so gewartet, sagte ein Kurskamerad dann von mir, ich warte auf den größten Bus überhaupt. Welchen Bus er meinte? Naja, wahrscheinlich handelt es sich nicht wirklich um einen Bus, der irgendwann mal da vorbeifahren wird, das ist unwahrscheinlich. Aber dieser flapsige Spruch sagte so viel wie, ich warte darauf, in die Ewigkeit zu kommen. Darauf, dass wir irgendwann im Himmel bei Gott sind, dass uns eben der größte Bus aller Zeiten abholt. Mag sein, dass es in dem Moment nicht so hundertprozentig ernst war, aber es drückt, glaube ich, schon was von der Sehnsucht aus, die in unseren Herzen verankert ist. Wikipedia definiert, Sehnsucht ist ein inniges Verlangen nach einer Person oder Sache, die man liebt oder begehrt. Sie ist mit dem schmerzhaften Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Dieses Gefühl kennen wahrscheinlich die meisten hier im Raum, und zwar ziemlich gut. Man sehnt sich nach einem Menschen, den man liebt, danach anerkannt zu werden, wahrgenommen zu werden, geliebt zu sein. Oder vielleicht nach einem Ort, einer Begebenheit aus der Vergangenheit, den Zielen der Zukunft. Und all diese Sehnsüchte sind ein Ausdruck der größten aller Sehnsüchte, dem Heimweh nach dem Himmel. Und wir sind mit dieser Sehnsucht nicht allein. Nein, sie ist schon tausende von Jahren alt. Gott hat sie bei der Schöpfung in unsere Herzen gelegt und auch Paulus schreibt davon im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. So gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Paulus hat diesen Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Eine Gemeinde, in der es viele Menschen gab, die man durchaus reich nennen kann. Zumal die Stadt Korinth an einer wichtigen Handelskreuzung der damaligen Zeit lag und dadurch auch eine starke Wirtschaft aufbauen konnte. Und wir wissen auch, dass es in dieser Gemeinde viele Probleme gibt. Davon schreibt Paulus ausführlich auch im 1. Korintherbrief. Umgang mit Sexualität innerhalb und außerhalb der Ehe, Umgang mit anderen Religionen, Götzenopferfleisch und die wohl bekanntesten Texte, die Erläuterung zum Umgang mit den Geistesgaben. Und es ist davon auszugehen, dass es zwischen dem 1. und 2. Brief noch weitere gab, welche aber verloren sind. Zumindest sind nicht alle Konflikte geklärt worden, sondern es ist noch einer dazugekommen. In der Gemeinde sind sogenannte Überapostel aufgetaucht. Diese Männer waren begnadete Redner. Die Kunst der Rhetorik, welche in der Zeit absolut in war, haben sie sehr gut beherrscht. Dadurch konnten sie als vollmächtige Prediger auftreten. Und sie sind dann in die Gemeinden gegangen und haben dort gegen Bezahlung gepredigt. Und Paulus hat als ehrenamtlicher Prediger gearbeitet, nebenbei Zelte gemacht und sich sein Geld verdient. Und war dementsprechend auch nicht unbedingt in der Lage, sich super viel Zeit zu nehmen, um seine Rhetorik absolut auszufeilen. Und in einer Gemeinde wie Korinth, die sehr reich war, konnte man eine "was nichts kostet, ist nichts wert" Mentalität natürlich gut etablieren. Und dadurch wird es wahrscheinlich ziemlich einfach gewesen sein, für die Überapostel Paulus seine Kompetenz abzusprechen und sein Apostelamt zu demontieren. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht einfach war, als Reisemissionar unterwegs zu sein, in einer Zeit, wo die Stimmung gegen das sich ausbreitende Christentum immer aggressiver wurde. Andere Religionen griffen an, die Herrscher hatten Angst und griffen sie an, zumal Religion und Herrschaft damals eng miteinander verbunden waren. Und so ist es nur verständlich, dass Paulus davon spricht, dass er endlich diese Welt verlassen will, um beim Herrn zu sein. Und ganz ehrlich, viele von uns kennen diese Gedanken doch auch. Viele von uns haben auch schon so gedacht. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, wovon Paulus spricht, wenn er sagt, ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gerade dann, wenn es besonders turbulent wird und man das Gefühl hat, dass einem alles zu viel wird, dass nichts mehr klappt. Ich muss sagen, ich habe gerade so ein paar Wochen hinter mir und war mehrfach an dem Punkt, wo ich einfach nur noch dachte, Herr, bitte komm doch endlich wieder, ich kann und will langsam nicht mehr. Ich gebe zu, diese Motive sind ein bisschen krass und ein bisschen egoistisch, um die Wiederkunft des Herrn zu beten. Aber es kennen wahrscheinlich viele von euch auch. Und ich glaube, dass es auch einfach Realität ist in unserer Welt, dass wir immer wieder erleben, wie Menschen und Dinge uns angreifen, wie Leute Dinge zu uns sagen, die uns einfach die Kompetenz in Frage stellen, uns als dumm oder naiv dastehen lassen, einfach weil sie nicht verstehen können, was wir machen. Oder es verfolgen uns Gedanken, die uns die Kraft rauben. Oder wir haben einfach so viel um die Ohren, dass wir am absoluten Limit laufen und dadurch das Gefühl haben, dem Ganzen nicht mehr gewachsen zu sein. Und dann kommen auch noch alte Verhaltensmuster und Gedanken, die wir eigentlich bei Jesus abgelegt haben, wieder zutage. Aber davon sollten wir uns nicht bestimmen lassen, sondern das Vertrauen auf das legen, was Paulus auch beschreibt, was er als Realität in unserem Leben sieht. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, nicht ein Leben des Schauens. Aber was für eine Zusage! Der Heilige Geist ist die Anzahlung auf den Himmel. Wir müssen uns nicht auf unseren eigenen Verstand verlassen, sondern Gott selbst hat uns die Sehnsucht und zugleich die Gewissheit des neuen Lebens ins Herz gelegt. Und die Sehnsucht nach einer Welt, die ganz anders ist als unsere heutige. Davon können wir lesen bei dem, was der Prophet Johannes in seiner Offenbarung geschrieben hat. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er sah, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Klingt das nicht gut? Es ist nicht faszinierend, was Gott uns dazu sagt, wie es einmal sein wird, wenn Jesus wiederkommt und was für einer Welt wir denn leben dürfen. Und danach sehen wir uns heute schon. Und zwar nicht einfach nur, weil es cool klingt, sondern auch, weil Gott will, dass wir uns danach sehen und uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Eben als Anzahlung auf diese Herrlichkeit, auf diese Ewigkeit. Ich gebe zu, es ist nicht immer ganz einfach, sich dessen bewusst zu sein. Aber es ist gut, sich das immer wieder neu bewusst zu machen. Wir leben nun mal in dieser Welt und sind noch nicht in der Ewigkeit. Im Kapitel vorher spricht Paulus davon, dass wir nicht aus eigener Kraft leben müssen, sondern dass Gottes Kraft in uns wirkt, dass er durch uns und in uns lebt. Er ist die Kraft, die es möglich macht, all die Dinge zu tun, zu denen er uns beauftragt hat. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Wenn wir also unseren Blick auf Gott richten und der Sehnsucht nach der Ewigkeit folgen im Vertrauen darauf, dass Gott bei uns ist, dann werden wir mehr und mehr erleben, dass seine Kraft in unserem Leben Realität ist. Denn wenn wir das tun, wozu wir geschaffen sind, dann liegt ein Hauch Ewigkeit in der Luft und der neutralisiert die Zeit. Den Satz habe ich in einer alten dran gefunden und ich finde ihn irgendwie sehr passend. Gott selbst hat uns die Sehnsucht nach der Ewigkeit ins Herz gelegt. Und wenn wir unserer Berufung folgen, wenn wir das tun, wozu wir von Gott beauftragt wurden, dann werden wir heute schon ein Stück Ewigkeit erleben. Das geht euch ja sicher auch so, oder? Wenn ihr etwas tut, von dem ihr genau wisst, dass Gott euch dazu berufen hat, dann vergesst ihr alles um euch herum. Ihr kennt keine Sorgen mehr, sondern lebt einfach für den Moment. Ihr erlebt ein Stückchen Ewigkeit. Und das ist es ja auch, wonach wir uns sehen. Wir haben Heimweh nach dem Himmel, weil Gott uns durch seinen Geist dieses Heimweh nach dem Himmel ins Herz gelegt hat. Wenn jetzt nun aber Heimweh und Sehnsucht nicht so unangenehme Gefühle wären, oder wir zumindest immer wissen würden, warum wir diese Gefühle mit uns rumtragen. Und ich bin mir auch sicher, dass auch wir Christen oft nicht erkennen, wonach wir uns eigentlich sehen. Und was machen wir dann? Wir versuchen uns abzulenken. Mit Aktivität bis zum Umfallen, Süßigkeiten, Fernsehen, Arbeit, Beziehung, Büchern. Ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen und euch würden dann wahrscheinlich immer noch etliche Dinge einfallen. Aber es bringt nichts, wenn wir versuchen, mit solchen Dingen das Loch in unserem Herzen zu stopfen. Das ist einfach vergeblich, weil es das nicht ausfüllen kann. Ja, ich will sogar so weit gehen zu sagen, dass wenn wir versuchen, und diese Sehnsucht mit Dingen dieser Welt zu stopfen, dass das gefährlich wird. Wenn wir zum Beispiel von einem anderen Menschen erwarten, dass er diese Sehnsucht in uns stillt, dann glaube ich, dass eine Beziehung oder Freundschaft schon von vornherein zu einem gewissen Maß zum Scheitern verurteilt ist. Weil man nur enttäuscht wird, weil man viel zu hohe Erwartungen setzt. Ein Mensch kann diese Sehnsucht nicht stillen. Oder mindestens genauso beliebt ist, das Loch zu versuchen, mit materiellen Gütern zu stopfen. Aber auch das ist ziemlich vergeblich. Das Ergebnis wird vermutlich nur eine Menge Zeug sein, was man im besten Fall am Ende noch auf dem Flohmarkt verscherbeln kann. Aber unsere Sehnsucht wird's nicht stillen. Und was auch sehr beliebt ist, gerade unter uns Christen, ist der Versuch, Sehnsucht durch Aktivität und Geschäftigkeit auszutragen. Wir bieten ein Programm nach dem anderen an, wollen immer mehr machen, helfen noch bei 2 Veranstaltungen mehr in der Gemeinde mit. Und nebenbei führen wir einen Haushalt, putzen das Gemeindehaus, leiten einen Hauskreis, den Kindergottesdienst und wollen noch eine Jungschar aufbauen. Okay, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber es steckt schon ein wahrer Kern drin. Ich habe viele Christen erlebt und kenne das auch von mir selbst, dass ich in Aktivität verfalle, wenn ich keine Lust habe, über diese Sehnsucht nachzudenken. Wenn von euch keiner hier ist, dem das so geht, dann herzlichen Glückwunsch. Bitte sagt mir nachher, wie ihr das macht. Aber ich denke, dass das einige von euch durchaus auch kennen. Und dann möchte ich euch und mich selbst in der nächsten Zeit einfach mal herausfordern. Herausfordern, zuzulassen, dass sich diese Sehnsucht in dir breit macht. Nimm dir Zeit, Heimweh nach dem Himmel wahrzunehmen und dich von dieser Sehnsucht nach dem Himmel antreiben zu lassen. Arthur Schnitzer hat gesagt, Sehnsucht ist es, die unsere Seele nährt, nicht die Erfüllung. Und das halte ich in dieser Welt für eine Wahrheit. Vor allem, wenn es nicht um eine leere Sehnsucht nach irgendwelchem Kram geht oder irgendwelchen Dingen hier auf der Welt, sondern um das Heimweh nach dem Himmel. So wie Paulus das in seinem Text schreibt. Unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist immer, ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause sind oder noch hier in der Fremde. Wir leben noch auf dieser Welt. Wir können die Ewigkeit noch nicht ganz erleben. Aber wenn wir ein Leben leben, wie Gott es sich vorstellt, wird die Ewigkeit jeden Tag ein Stück mehr Realität, im Jetzt und nicht erst in der Zukunft. Wir sollten also, statt uns von unserem Heimweh nach dem Himmel abzulenken, es nähren, indem wir versuchen, so zu leben, wie Gott es sich von uns wünscht, indem wir dem Heiligen Geist, welcher die Anzahlung auf den Himmel ist, immer mehr Raum in unserem Leben geben, indem wir uns Momente der Ewigkeit gönnen, weil wir das tun, wozu Gott uns berufen hat, wozu wir geschaffen wurden von ihm. Und indem wir der Sehnsucht Raum geben und uns dann nicht an Dinge dieser Welt wenden, sondern an den, der sie in uns hineingelegt hat, unseren Herrn, unseren Schöpfer, unseren Vater. Denn er wird uns nicht vergeblich warten lassen, wie Busse das so manches Mal tun. Nein, denn Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat.